Ein Großteil der breiten Masse wird einfach Wohlstand verlieren. Das war in der Vergangenheit immer so, dass 90-95% leider blind ins offene Messer laufen und einen Großteil ihres Vermögens verlieren. In Papierwerten, in Versicherungen, aber natürlich auch Schulden oder Kontoguthaben oder halt Geld, das sie im Schließfach haben oder auf dem Konto.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Interview hier bei Finanzexperten im Interview. Ja, auch mit seinem 7. Buch hat er es erneut auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste geschafft. Die größte Revolution aller Zeiten. Warum unser Geld stirbt und wie Sie davon profitieren. Darüber wollen wir jetzt sprechen in dieser Ausgabe. Und ich freue mich, den Bestsellerautor Marc Friedrich begrüßen zu dürfen. Hallo Marc, schön, dass du bei uns bist.
Sebastian, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, frisch eingetroffen jetzt die Daten von der EZB. Ich meine, ist ja eigentlich nichts passiert, hat auch jeder so erwartet, dass da erstmal alles beim Alten bleibt. Wie schaut's aus? Wann rechnest du jetzt mit dem ersten Zinsschritt der EZB nach unten? Im Juni dann oder wird es doch noch ein bisschen nach hinten verschoben?
Ja, also wenn überhaupt dieses Jahr, dann erst im späteren Lauf des Jahres. Wir sehen ja auch in den USA, von 7 Zinssenkungen ist man jetzt runter auf nur noch wenige. Und statt März sind wir jetzt schon eher im Juli, August, wenn überhaupt. Ja, die letzten Daten aus den USA hier als auch in Europa sind natürlich eher inflationär und aus dem Grund relativ wenig Spielraum für die Notenbanken, die Zinsen zu senken, weil sonst würden sie ja die Inflation weiter anheizen. Aus dem Grund mal gucken, ob es überhaupt Zinssenkungen gibt. Und es bleibt auf jeden Fall spannend weiter zu beobachten. Die Märkte haben es gestern natürlich erstmal empfindlich getroffen. Und ja, mal gucken, wohin die Reise geht, weil wir haben ja hohe Schuldenstände und Zinsen, hohe Zinsen. Ist natürlich eine sehr interessante Mischung.
Ja, du sprichst natürlich die US-Inflationsdaten an, die da reingekommen sind. 3,5%, doch ein Schnaps mehr gewesen als erwartet. Da hat man doch mit, ja, vielleicht sogar eine Stabilisierung gerechnet zum Februar. Wie schaut's da aus jetzt auch? Die Vorgänge in Gaza, was da reinkommt an Nachrichten, das beunruhigt ja auch schon ein bisschen. Das könnte dem Ölpreis auch wieder ein bisschen zu neuem Aufschwung verhelfen. Der zieht ja eigentlich so langsam stetig nach oben seit Jahresanfang. Wie siehst du da die Gefahr für eine zweite Inflationswelle im Moment?
Ja, sehr groß. Das habe ich sogar im Buch prognostiziert, dass wir eine zweite und dritte Inflationswelle sehen werden. Und die zweite Inflationswelle kommt wahrscheinlich doch früher wie gedacht. Und klar, wenn jetzt zum Beispiel es im Suezkanal zu Problemen kommt, wenn es eine Auseinandersetzung gibt, geopolitischer Natur zwischen Israel und dem Iran, dann haben wir ganz schnell wieder einen Ölpreis über 100 Dollar. Und wir alle wissen, Öl ist der Schmierstoff der Weltwirtschaft. In jedem Produkt ist Öl irgendwie direkt und indirekt drin. Dann haben wir eine zweite Inflationswelle, die sich gewaschen hat. Und danach sieht es gerade momentan auch aus. Wir hatten eine leichte Abschwächung. Ja, wir haben es ja gesagt, 3,5%. Jetzt geht es wieder Richtung Norden. Also die zweite Inflationswelle wird kommen, weil wir kommen ja aus einer unipolaren Welt jetzt in eine multipolare Welt. Und das bedeutet halt Deglobalisierung, mehr Protektionismus. Das heißt, die Handelsketten laufen nicht mehr so wie geschmiert. Und das bedeutet natürlich auch dann steigende Preise für Rohstoffe, für Energie. Und die zweite Inflationswelle, wie gesagt, hätte ich erst eigentlich Ende des Jahres erwartet. Wahrscheinlich jetzt schon im Sommer. Und wir alle spüren es natürlich beim Einkaufen an der Zapfstelle, als auch natürlich beim Bäcker um die Ecke. Also die Kosten sind immer noch relativ hoch.
Ja. Du hast ja gemeint, okay, du rechnest eigentlich mit einem Crash, so war es jedenfalls bislang immer so. Wenn die Fed, die US-Notenbank, zum ersten Mal die Zinsen dann nach so einem Zinszyklus senkt, wie schaut es dann aus, wenn jetzt die Zinssenkungen vielleicht doch ausbleiben in diesem Jahr? Wird es dann trotzdem nochmal Druck auf die Aktienmärkte bringen? Wie schaut es da aus?
Ja, wenn dann aber nur kurzfristige Natur, wir haben es ja gestern gesehen, die Märkte sind kurz mal ein bisschen abgetaucht, 300-500 Punkte. Einen richtigen Crash, eine richtige Korrektur von 20% plus X sehen wir meiner Ansicht nach erst, wenn entweder geopolitisch was passiert oder Trump gewinnt im November, beziehungsweise wenn natürlich dann tatsächlich die Fed sagt, okay, wir senken jetzt mal die Zinsen, dann wird es meiner Ansicht nach Richtung Süden auch längerfristig gehen, dann wird man eine richtige Korrektur sehen.
Ja, aber dafür müsste dann auch eine Rezession in den USA kommen. Da schaut es ja bislang nicht so danach aus, oder?
Nein, die Arbeitsmarktdaten sind stabil. Das einzige Problem momentan sind die Gewerbeimmobilien. Also der gewerbliche Immobilienmarkt ist angeschlagen. Da haben wir große Leerstände seit der Corona-Krise. Aber momentan, die Wirtschaft ist tatsächlich robust. Der Konsument verhält sich auch relativ brav. Und wie gesagt, die Inflationszahlen gehen wieder Richtung Norden. Aus dem Grund momentan vielleicht doch eher Soft Landing statt Hard Landing. Und vielleicht auch High higher for longer, also dass die Zinsen doch länger oben bleiben. Aber natürlich, wir müssen immer wieder mit dem anderen Auge auf die Schuldenstände schauen. Die sind auf einem Rekordniveau. Biden will jetzt auch nochmal ein paar Billionen investieren. Das wird nicht besser werden. Das heißt, wie lange die Notenbanken die Zinsen noch oben lassen können, bei den enormen Schulden, die die USA haben, das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Frage.
Ja. Schauen wir doch jetzt mal gleich auf dein neues Buch. Da gehst du auch auf den Euro ein. Ich meine, dass du ein Euro-Skeptiker bist, ist ja jetzt nicht neu. Ich meine, hast ja auch schon damals in der Euro-Krise, als es da mit Griechenland nicht so gut aussah, da hast du ja auch schon gemeint, okay, der Euro, der wird nicht lange überleben. Jetzt hat er sich doch dann nochmal gut 10 Jahre halten können. Steht eigentlich auch sehr robust da. In deinem Buch kannst du es gerne nochmal in die Kamera halten. Da gehst du auch, sag mal, zu den Anfängen zurück, Jahrtausende zurück, zu den Anfängen des Geldsystems, und hast dir da verschiedene Ländergeschichten auch angeschaut. Welches Muster kannst du da aus der Geschichte ziehen? Gibt es da so irgendwie so ein gewisses Muster, das du da erkennen kannst, was die Währungssysteme anbelangt?
Ja, also erstens, Geld kommt und geht. Geld verreckt eigentlich de facto immer. Im Normalfall hält ein Geldsystem zwischen 80 und 100 Jahre, also ungefähr die Lebensspanne eines Menschenlebens. Und mein Co-Autor Florian Kössl und ich haben uns einfach die Mühe gemacht, in den Rückspiegel der Geschichte zu schauen. 2000 Jahre Währungsgeschichte, Geldsysteme, und siehe da, Geld kommt und geht. Und das Problem ist, das schwächste Glied in der Kette ist eigentlich immer der Mensch. Also egal ob Diktator, demokratisch legitimierter Politiker oder halt Monarch, immer wieder fängt man dann irgendwann an, den Schlendrian reinzulassen und versucht dann das System auszuhebeln, zu inflationieren, weil alle Imperien, alle Zeitepochen, alle Weltreservewährungen starten als ein stabiles Geldsystem, also als Sound-Money-System. Meistens war es bisher durch Gold gedeckt, also ein goldgedecktes System, und irgendwann kommt dann der Schlendrian, kommt dann eine Art spätrömische Dekadenz oder werden Kriege finanziert oder Wahlversprechen, die sozialistischer Natur sind, und dann fängt man an, das ganze System auszuhebeln. Dann gibt es Münzverschlechterungen im Römischen Reich oder halt dann das Goldfenster durch Richard Nixon in den USA 1971 wurde dann geschlossen, und dann beginnt die Druckerorgie, und dann wird das Geldsystem inflationiert, die breite Masse verarmt, es kommt zu Ungerechtigkeit, es kommt zu mehr Planwirtschaft, mehr Umverteilung und dann natürlich höhere Schulden und höhere Steuern, und irgendwann kommt halt dann die Währungsreform oder halt Revolution oder Krieg. Das sind immer die gleichen Geschichten, und aus dem Grund sage ich ganz klar, das nächste Geldsystem wird wieder ein gedecktes Geldsystem sein. Nochmal auf den Hinweis zurück, dass ich vor 10 Jahren auch schon gesagt hat, dass der Euro nicht lang machen wird. Ich meine, offiziell ist der Euro natürlich seit 25 Jahren jetzt schon offiziell knapp 40% Kaufkraftverlust. Und hätte die EZB nicht alle Maastrichter Kriterien gebrochen, wäre der Euro natürlich schon längst passé. Keiner hätte es für möglich gehalten, auch andere Ökonomen nicht, dass man wirklich hier alle Gesetze bricht und Billionen ins System pumpt, um dieses Währungsexperiment aufrechtzuerhalten. Aber wenn du jetzt zum Beispiel mal den Euro in seiner Kaufkraft gegenüber anderen fixen Assets bemisst, siehst du zum Beispiel gegenüber dem Gold, hat der Euro seit Einführung über 90% an Kaufkraft verloren. Gegenüber Immobilien, Aktien ebenfalls und gegenüber Bitcoin sogar 99,99%. Also haben wir da schon eine Hyperinflation eigentlich. Deswegen, der Euro ist eigentlich schon gescheitert. Das hat auch die EZB erkannt. Aus dem Grund wird er ja immer wieder reanimiert und versucht man jetzt auch den digitalen Euro zu implementieren, um dem Eurosystem noch ein bisschen Leben einzuhauchen. Und deswegen wird es auf jeden Fall in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend, wohin die Reise da gehen wird.
Ja, Bruch des Maastrichter Vertrags, da spielst du dann eben auf die Staatsanleihenkäufe ein, also auf die Schuldenfinanzierung im Endeffekt. Oder ja, im Endeffekt ist die EZB natürlich auch da in der Zwickmühle. Sie muss natürlich auch schauen, dass die Spreads da der einzelnen EU-Staaten nicht zu stark voneinander abweichen. Wenn wir jetzt die USA anschauen, Japan, China, die können alle ihr eigenes Geld drucken, sind da natürlich im Vorteil. Warum soll es die EZB da nicht genauso machen?
Ja, sie werden es machen, um Gottes Willen. Sebastian, nach dem, was ich in den letzten Jahren mit der EZB erlebt habe, weiß ich einfach, sie ist sich vor nichts zu schade. Die wird auch weiterhin Gesetze brechen und ihr Mandat massiv ausweiten. Ne? Ich sage ja nur Green Deal, als ob das irgendwas mit Preisstabilität zu tun hätte. Also man vergaloppiert sich komplett, und der Euro war von Anfang an eigentlich eine Totgeburt, und man hat es einfach politisch durchgedrückt. Auf Teufel komm raus, die Kollateralschäden, die daraus entstehen werden, auch zwischen den Nationen in Europa, aber auch die Wohlstandsverluste werden gigantisch sein. Aus dem Grund, kann man gar nicht mehr eigentlich zurückgehen. Man hat so viel Geld reingepumpt, Billionen in der Zwischenzeit, natürlich auch Schulden. Die Deutschen sind ja die größten Anteilseigner über die Deutsche Bundesbank am EZB-System, dass wir natürlich den größten Wohlstandsverlust erleiden werden, wenn das ganze System zusammenkracht. Und es wird nicht kontrolliert ablaufen. Man sieht ja, man möchte jetzt unbedingt den digitalen Euro implementieren, wobei selbst Insider der EZB sagen, es gibt keinen absoluten Mehrwert durch den digitalen Euro. Es geht eigentlich de facto nur um Kontrolle, weil der Euro ist ja eigentlich schon digital. Also über 90% aller Zahlungen werden ja schon digital getätigt. Und deswegen, warum braucht man jetzt dieses teure Projekt eigentlich? Weil man einfach die komplette Kontrolle haben möchte über den Bürger, über die Wallet, um zu wissen, wer transferiert an wen. Und mit einem digitalen Euro gibt es halt keinen Bankenrun mehr, gibt es keine Möglichkeiten mehr, aus dem digitalen Geldsystem auszuscheren. Und dann kann man das ganze System noch ein paar Jahre länger am Leben erhalten. Also da, mark my words, das wird man in den nächsten Jahren sehen. Aber der Euro ist meiner Ansicht nach komplett gescheitert. Aber ich bin ganz bei dir. Natürlich werden die alles machen, um den Ball im Spiel zu halten. Und wenn sie weitere Verträge brechen, völlig egal, weil sie haben einfach während des Spieles die Regeln geändert, ne? Also hätten sie sich an die Maastrichter Kriterien gehalten, dann wäre es nie so weit gekommen, dann wäre der Euro schon 2014 zu Grabe getragen worden.
Wir hatten neulich auch Professor Dr. Gunter Schnabel im Interview. Der hat da auch wieder Nord- und Südeuro ins Gespräch gebracht. Das wäre ja so eine kleine Währungsreform. Was heißt eine kleine? Es wäre dann schon eine größere. Wäre das auch ein Szenario, mit dem du leben könntest, Nord- und Südeuro? Oder wie schaut da deine optimale Lösung aus? Wie kommen wir da im Endeffekt hier wieder raus? Wir haben ja eigentlich auch vom Euro profitiert, muss man jetzt sagen. Nicht nur die Unternehmen, sondern auch die Verbraucher.
Na, das würde ich bezweifeln. Also in Südeuropa vielleicht ja, aber in Deutschland sind die Löhne nicht so stark gestiegen, wie die Produktivität der Unternehmen, wie die Gewinne der Unternehmen, aber auch wie die Geldmenge. Deswegen, der Deutsche hat de facto verloren. Die Franzosen, die Griechen, die Spanier sind weitaus reicher, weil sie auch Immobilien erworben haben und haben weitaus mehr vom Weicheuro profitiert als die Deutschen, muss man ganz klar sagen. Und vor allem haben wir ja das meiste Eisen im Feuer. Das heißt, wenn der Euro baden geht, verlieren wir überdurchschnittlich viel, weil wir der größte Anteilseigner am Eurosystem generell sind, wie erwähnt. Schon über die Deutsche Bundesbank. Also dahingehend würde ich das ganz klar bezweifeln. Profitiert haben vor allem die Unternehmen und natürlich die Staaten, weil die Unternehmen haben durch den billigen Euro, vor allem die deutschen Unternehmen, haben ihre hochqualitativen Produkte made in Germany weltweit günstig mit der Weichwährung Euro verhökern können. Deswegen hatten wir ja Rekordsteuereinnahmen, deswegen waren wir ja Exportweltmeister, deswegen haben die Unternehmen ja Rekordgewinne eingefahren, aber die Löhne sind halt nicht hinterher. Also das heißt, dieser Triple-Down-Effekt in die breite Bevölkerung, an die Menschen, wurde nicht weitergegeben. Und die Unternehmen haben profitiert, die Bevölkerung eher weniger, leider. Und die Infrastruktur in Deutschland hat auch noch darunter gelitten, weil wir weiterhin Steueroasen in der Eurozone hatten, wie Luxemburg, Irland oder auch Italien. Genau, also aus dem Grund sehe ich das anders. Und wegen Gunter Schnabels Idee, also den ich sehr schätze, auch natürlich, der auch österreichischer Nationalökonom ist, muss ich sagen, ich halte gar nichts vom Nord-Süd-Euro. Das wäre lediglich eine weitere Art Insolvenzverschleppung. Was wir brauchen, wäre eine radikale Rosskur. Da müssen wir uns auch ehrlich machen. Da muss man jetzt in den sauren Apfel beißen. Wir brauchen diese Katharsis. Es wird nicht ohne Schmerzen gehen. Es gibt keine Heilung ohne Schmerzen, Sebastian. Und es wird auch jetzt sein, umso länger wir an diesem falsch gestrickten Währungsexperiment festhalten, umso größer werden die Kollateralschäden. Es muss uns klar sein. Umso stärker werden Populisten am linken und rechten Rand. Umso größer werden die Wohlstandsverluste. Deswegen sollte man jetzt eher versuchen, das Ganze mal geordnet irgendwie abzuwickeln, eine geordnete Insolvenz, als irgendwie das unkontrolliert entgleisen zu lassen mit ja, unvorhersehbaren Auswirkungen auch in Europa. Und deswegen glaube ich, wir brauchen jetzt wieder ein hartes, ein starkes Geldsystem. Wir müssen uns wieder ehrlich machen. Und ich glaube natürlich, nach dem Euro wird es ein digitales Geldsystem geben, ja. Aber erstmalig haben wir auch die Alternative, es aus der Hand der Notenbanken zu nehmen, die immer scheitern, nämlich mit Bitcoin. Weil Bitcoin trennt Staat und Geld. Und wir sehen einfach auch in 2000 Jahre Geschichte, dass das schwächste Glied in dieser Gleichung ist immer der Mensch. Und irgendwann ist er emotional oder will Kriege finanzieren oder verrennt sich im Sozialismus und Planwirtschaft. Und dann fängt man wieder mit einem harten Geld System an. Egal ob beim Römischen Reich, beim Byzantinischen Reich, es ist immer das gleiche Spiel. Und die aus der Gleichung nehmen wir zum allerersten Mal mit Bitcoin den Menschen sozusagen raus. Das ist die schwache Stelle. Und damit hätten wir eigentlich erstmalig ein demokratisches, limitiertes, dezentrales Geldsystem und nehmen es vor allem den strukturell gierigen und leider auch unfähigen Politikern aus der Hand. Und damit können sie nicht mehr ihre ideologisch-dogmatischen ja, Wahlversprechen und Gehirnfürze finanzieren, weil das geht nur in einem ungedeckten Papiergeldsystem, dass man dann solche Sachen macht wie hier Atomausstieg, grüne Energiewende und so ein Spaß.
Ja, ist auch sehr unwahrscheinlich, sage ich jetzt mal, dass sich die Staaten und Notenbanken da die Hoheit aus der Hand nehmen lassen. Die
Ja,
werden da
bin ich
schon
bei
auch ein
dir.
bisschen was
Bin
machen.
ich
Ne?
bei dir. Aber deswegen, die breite Masse entscheidet ja. Wenn wir den Wettbewerb der Währungen haben, wenn der Bürger sich entscheiden darf, und wir sehen ja anscheinend, entscheiden sich immer mehr Menschen gegen Papierwährungen, weil der Euro, der Dollar, der Franken sind auf einem Allzeittief gegenüber Gold. Ich meine, ganz ehrlich, Gold ist auf einem Allzeithoch, obwohl wir Zinsen von 4,5, 5% haben. Und wir alle wissen, hohe Zinsen sind eigentlich Gift für Gold oder Bitcoin oder Technologiewerte. Trotzdem sehen wir überall neue Allzeithochs. Warum? Weil die Menschen das Vertrauen verlieren in die ungedeckten Papiergeldwährungen, weil sie Sicherheit suchen in Gold zum Beispiel. Wir sehen Notenbanken, die im Rekordniveau, auf Rekordniveau Gold erwerben, weltweit, weil sie einfach dem Papiergeld nicht mehr trauen, weil sie wissen, es kommt eine zweite Inflationswelle. Und es geht auch den Menschen so, den Bürgern so. Ich meine, Deutschland ist schon immer ein Land der Goldsparer gewesen. Und jetzt sehen wir aber auch, dass Nationen anfangen, sich mit Gold einzudecken, Notenbanken weltweit sich eindecken und natürlich auch Bitcoin immer in neue Höhen schnellt, was einfach dieses Vertrauen, den Vertrauensverlust in die Papiergeldwährungen aufzeigt. Und das ist schon eine neue Zeitrechnung, weil normalerweise bei den Zinssätzen, wenn du mir das gesagt hättest, hier Zinsen bei 5% in den USA, hätte ich dir gesagt, Gold müsste bei $1.200 stehen und nicht bei 2.400 fast.
Frage ist natürlich auch, welchen Nutzen haben die Verbraucherinnen und Verbraucher dann vom Bitcoin? Im Moment kann man ja auch fast kaum zahlen damit und es dauert auch sehr lange, ist sehr teuer, aufwendig, braucht viel Energie, die Bitcoins zu erzeugen. Wo ist der
Stimmt
Nutzen?
alles, stimmt leider alles nicht. Du musst mein Buch lesen. Ich habe genau
Das sind die
diesen Vor
Mythen, die du aufzeigst, genau.
Genau,
Deswegen
das
muss
sind
ich
die
natürlich auch in
Mythen.
die Kerbe hauen ein bisschen.
Genau, also genau mit diesen Vorurteilen, mit diesen Framing-Versuchen wird es seit Jahren es den Bürgern irgendwie madig gemacht, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen oder in Bitcoin zu investieren. Fakt ist, Bitcoin ist das erfolgreichste Investment, was die Menschheit jemals gesehen hat. Bitcoin ist das allererste dezentrale Geldsystem. Es ist grenzenlos. Ich bin meine eigene Bank. Es ist limitiert. Es ist der einzige endliche Wert, den wir benennen können. Wir wissen ganz genau durch den mathematischen Code, dass 2140 mit knapp 21 Millionen Einheiten das Ende von Bitcoin erreicht wird. Wir wissen nicht, wie viel Geld die EZB noch druckt. Wir wissen nicht, wie viel Gold noch in der Erdkruste schlummert. Aber bei Bitcoin können wir tatsächlich das Ende benennen. Und das ist schon gigantisch. Und Bitcoin hat letztes Jahr 164% performt und dieses Jahr auch schon sich wieder verdoppelt. Und nochmal, Bitcoin steigt im Preis nicht. Die Kaufkraft des Euros sinkt. Der Euro wird immer weniger wert. Und das merken wir ja. Wenn du vor 10 Jahren die Immobilie in München gekauft hast, dann heißt es ja nicht, dass der Garten größer geworden ist, sondern lediglich, dass du doppelt so viel Papierscheine auf den Tisch legen musst, weil die Kaufkraft des Euros sich halbiert hat. Und natürlich werden die Staaten weiterhin Geld drucken müssen. Natürlich werden sie sich weiter verschulden. Und es bedeutet natürlich, dass das Papiergeld, die Kaufkraft unseres Geldes weiter schwinden wird. Und darauf muss man sich einfach konzentrieren. Man muss sich darauf mental, aber auch monetär vorbereiten. Und deswegen brauchst du in der Inflation näheren Welt, entweder durch die Natur oder durch die Mathematik limitierte Werte. Und da ist meiner Ansicht nach Bitcoin überlegen, aber natürlich auch Gold und Rohstoffe und Aktien und so weiter. Und wer jetzt Cash auf dem Konto hat, der wird Geld, der wird Kaufkraft verlieren und damit auch Lebenszeit, weil du, ich und der Zuschauer, wir alle investieren ja das Wertvollste, das Raste, was wir besitzen, um Geld zu verdienen, nämlich unsere Lebenszeit. Und wenn dann diese in Geld gespeicherte Lebenszeit uns genommen wird durch Steuern, durch Abgaben oder durch Inflation, ja, dann muss man sich wehren.
Ja, im Vergleich zu Visa, Mastercard schafft der Bitcoin halt nur einen Bruchteil von Transaktionen im Moment, ne?
Auch da wiederum, es gibt das Lightning-Netzwerk und momentan ist Bitcoin ja auch eher ein Store of Value, also eine Wette gegen oder vielmehr ein Speicher gegen die Geldmengenausweitung der Notenbanken. Sobald die Geldmenge ausgeweitet wird, geht Bitcoin nach oben. Und da muss man sich halt überlegen, was ist mir die Souveränität eines autarken Geldsystems wert? Und Bitcoin ist der beste Store of Value gewesen, den die Menschheit jemals gesehen hat. Und da würde ich halt weiterhin dranbleiben, weil wir sehen, auch in den nächsten Jahren wird das Geldsystem weiter ins Schlingern geraten, dann habe ich lieber einen Wert, der nicht manipuliert werden kann wie Bitcoin, weil hinter Bitcoin steckt kein Politiker, keine Notenbank und kein Staat. Man muss sich einfach überlegen oder entscheiden, wem vertraue ich mehr? Der EZB, die weisungsbefugt ist, die vielleicht auch nicht wirklich autark ist, oder vielleicht einem dezentralen Geldsystem, was so demokratisch ist wie noch kein Geldsystem vorher. Also ich habe mich dafür entschieden und Bitcoin hat seinen Weg ja bewiesen in den letzten 15 Jahren, dass es das bessere System ist, der bessere Speicher ist gegen den Kaufkraftverlust.
Na gut, dass beim Bitcoin jetzt nicht manipuliert wird, das wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Marktenger Wert, da kann man schon auch ganz schön die Kurse nach oben treiben, wenn man da mal einen Batzen Geld in die Hand nimmt, sage ich jetzt mal. Das Ganze funktioniert natürlich auch nur, wenn die Leute daran glauben. sobald der Glaube nicht mehr da ist oder der Nutzen einfach nicht sich durchsetzt, was passiert dann, haben wir auch schon gesehen, bei marktengen Werten kann es auch ganz schnell mal in die andere Richtung gehen. Was macht dich jetzt so sicher, dass es nicht wieder so einen Absturz gibt wie im Bärenmarkt 2022, wo es fast 90% nach unten ging mit dem Bitcoin in der Spitze?
Also Korrekturen gehören beim Bitcoin eigentlich schon zu.
Aber gut, 90% ist jetzt keine Korrektur mehr, würde ich sagen. Das ist dann schon ein Mega-Crash.
Ja gut, also hatten wir immer wieder mal 86%, 90%, aber wichtiger ist, dass wir nach jedem Crash und nach jedem Bärenmarkt immer neuere Hochs gesehen haben. Also wenn du diese Phase durchstanden hast, wurdest du immer belohnt mit neuen Allzeithochs, auch dieses Mal. Selbst diejenigen, die beim letzten Bullenmarkt auf dem Hoch gekauft haben, sind jetzt sogar im Plus. Und deswegen, wir werden jetzt im nächsten Run, werden wir auch dann neue Allzeithochs sehen. Und ich glaube einfach, Bitcoin ist dementsprechend einfach total überlegen allen anderen Systemen. Und man sollte halt einfach 1, 3, 5% im Portfolio haben. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum Wall Street jetzt Bitcoin auch adaptiert hat. Vor wenigen Jahren klang das ja noch ganz anders. Da wurde ja Bitcoin immer verteufelt. Da kamen die gleichen Framing-Versuche, wie du sie auch gerade genannt hast, bezüglich, ja, verbraucht viel Energie, verwendet keiner. Ja, Pustekuchen. Ich meine, Vertrauen ins System. Ich meine, du musst dem Euro ja auch vertrauen. Ich meine, ich habe ja den Währungsschock und die Pleite in Argentinien live mitbekommen. Da wollte ja auch keiner mehr den Peso. Und der Peso war ja, das Zentralbankgeld war ja offizielles Zahlungsmittel. Trotzdem haben die Menschen es nicht mehr akzeptiert. Es geht so schnell. Und deswegen, das ist immer eine Vertrauenssache. Aber ich vertraue halt eher einem System, was dezentral ist und was wirklich limitiert ist, als halt dem ungedeckten Papiergeldsystem des Euros. Und der ist nicht mal das Geldwert, auf dem er gedruckt wird. Also dahingehend muss man sich halt überlegen, wie man sich aufstellen möchte. Und nochmal, seit Einführung des Euros 40% Kaufkraftverlust offiziell, inoffiziell gegenüber Sachwerten 90%, 95%, 99%. Und ich glaube einfach, dass wir jetzt gerade das Ende unserer Geldordnung sehen. Das wird in den nächsten Jahren vonstatten gehen. Und Geld stirbt immer. Das ist ja nicht, dass es zum allerersten Mal passiert. Es ist nur das erste Mal, dass wir es live miterleben. Deswegen habe ich mir ja auch die Mühe gemacht, im Buch das aufzuzeigen, dass es ein ganz normaler Zyklus ist, dass Geld kommt und geht. Und jetzt sind wir gerade in dieser spannenden Phase, dass wir live miterleben, wie Geldsysteme scheitern, wie wir am Ende dieses Geldzyklus sind. Und davon möchte ich einfach meine Mitmenschen ja warnen oder sensibilisieren, dass sie sich schützen, weil ein Großteil der breiten Masse wird einfach Wohlstand verlieren. Das war in der Vergangenheit immer so, dass 90%, 95% leider blind ins offene Messer laufen und einen Großteil ihres Vermögens verlieren in Papierwerten, in Versicherungen, aber natürlich auch Schulden oder Kontoguthaben oder halt Geld, das sie im Schließfach haben oder auf dem Konto. Und das sollte man halt jetzt, wie gesagt, aktiv werden, weil wer nichts macht, wird meiner Ansicht nach große Verluste erleiden. Und wie gesagt, das wird in den nächsten Jahren sich ausspielen, aber wir spüren ja auch alle intuitiv, dass das System aus den Fugen geraten ist. Ich meine, guck dir mal die Zinszahlungen alleine in den USA an. Das ist der größte Posten im Bundeshaushalt mit über $1 Billion. Auch in Deutschland hat sich das verzehnfacht seit 2021, weil die Schulden immer höher werden und die Zinsen bei 3, 4, 5% die Belastung der Staat natürlich immer weiter ausweiten.
Ja. Fragen sich natürlich auch viele, die eine ähnliche Meinung haben wie du, warum soll ich dann nicht lieber in Gold gehen? Kann ich natürlich die 1-Gramm-Stücke immer im Krisenfall schön abknipsen. Wenn es Stromausfall gibt, habe ich immer was in der Hand, kann zum Bauern gehen, bekomme da eine Butter oder eine Schweinehälfte. Warum soll ich das nicht lieber bevorzugen?
Nee, ich bin ja für beides. Ich empfehle ja im Buch auch, habe ich ein ganzes Kapitel dran zur perfekten Vermögenssicherung. Ich bin ja ein Riesenfan von Gold und ich habe auch im Buch prognostiziert, als auch auf meinem YouTube-Kanal Anfang des Jahres, dass Gold, Silber, Rohstoff, Minenaktien, aber auch Bitcoin die Top-Investments für 2024 sind und bis jetzt liegen wir da mit über 50% im Plus. Und Gold-Allzeithoch habe ich gesagt, wir werden Kurse zwischen 2300 und $2700 sehen und da sind wir gerade mittendrin. Also da bin ich absolut positiv gestimmt. Ich würde auf jeden Fall das Portfolio diversifizieren. Man braucht Aktien, man braucht Rohstoffe, man braucht fossile Energieträger, man braucht Bitcoin, aber auch eben Gold oder auch Silber. Silber ist jetzt noch im Nachhinken. Ich bin super bullish, was Silber angeht, auch Silberminen angeht. Und deswegen habe ich ja auch jetzt im Friedrich-Report den eine oder andere Silberaktie empfohlen.
Welche? Verrätst du da eine oder zwei?
Kann auch mehrere empfehlen, aber also ich habe auch Goldaktien empfohlen natürlich, aber ich finde natürlich die großen erstmal spannend. Also Wheaton Precious Metals ist einer der größten Silberproduzenten, ist eine unglaublich spannende Aktie, sehr, sehr robust und die ist meiner Ansicht nach jetzt erst auf dem Nachholeffekt, weil Silber ist ausgebrochen, definitiv aus einem langfristigen Seitwärts-Abwärtstrend und hat noch großes Nachholbedarf, wenn du auch das Gold-Silber-Ratio anschaust. Traditionell sind wir immer bei 60 zu 1. Wir sind momentan bei 83 zu 1, waren schon bei 90 zu 1. Also Silber hat viel Nachholbedarf und die Minenaktien hinken immer erst hinterher. Das gleiche gilt für die Goldminen. Und Gold- und Silberminen haben in der Vergangenheit bei den Bullenmärkten immer natürlich den grundlegenden Rohstoff, also Gold oder Silber, massiv outperformt mit 5, 6, 10x.
Ja, die Minenaktien hinken immer hinterher. Da kann ich, glaube ich, ein Lied davon singen. 2011 waren wir auch schon auf dem Rekordhoch bei 2000 US-Dollar. Da hieß es auch immer Minenaktien mit Nachholpotenzial. Wenn man jetzt aber die letzten 10 Jahre seit hier anschaut oder eben gut 13 Jahre, war da eigentlich ja schon eine Durststrecke im Endeffekt.
Absolut, kommt immer aufs Timing drauf an, Sebastian. Also bei uns haben jetzt beim Friedrich-Punkt-Report haben jetzt die Signale oder die Parameter angeschlagen und siehe da, seit Anfang des Jahres, das Portfolio ist nach oben explodiert, Gold geht ab, Goldminen gehen ab, auch Silberminen gehen ab. Ich glaube, jetzt sind wir wirklich an dem Punkt, dass wir den Boden gesehen haben und dass wir jetzt eine Outperformance von Value-Aktien sehen werden gegenüber Growth-Aktien. Also deswegen habe ich Anfang des Jahres auch im Newsletter geschrieben, raus aus den Magnificent Seven, liebe Umschichten in Value-Aktien. Das war Gold richtig bisher, weil Tesla, es gibt ja nur noch Magnificent 2, eigentlich, wenn wir ehrlich sind. Das Einzige ist noch Nvidia und Microsoft, aber der Rest ist eher so, geht so. Und ich glaube einfach Value, also Rohstoffe, fossile Energieträger, aber auch Materialien, Metalle werden jetzt in Zukunft besser laufen, weil wir halt in dieser multipolaren Welt sind. Wir sehen ja, der Hegemon USA ist am Wanken. Wir sehen immer mehr geopolitische Anspannungen und das heißt halt, weniger Zuversicht, weniger Vertrauen in die Lieferketten, mehr Protektionismus und es bedeutet auch steigende Material- und Energiepreise.
Also Gold und Silber, da bin ich schon wieder eher bei dir. Das ist auf jeden Fall Substanzwert, da habe ich was in der Hand. Sind wir ein bisschen vom Thema abgewichen. Wir waren beim Bitcoin. Sorry, wenn ich da ein bisschen so einen
Bitte.
Schlagabtausch forciere
Gerne.
oder
Freue ich mich.
provoziere. Ich muss natürlich auch ein bisschen die Gegenpartei einnehmen, aber ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Bitcoin-Fan, gebe ich auch offen zu. Klar, man kann immer schauen. Zug verpasst, dann kann man sagen, okay, hat sich natürlich da mehr als, ja, mehr der 1000%, weiß gar nicht, wie viel die Meme-Coins, Dogecoin oder wie sie alle heißen, da, ich glaube, Millionen Prozent zugelegt, lebt natürlich schon vom Glauben auch.
Bei
Schauen wir
den
aber
Coins
auf.
ja, bei den Coins ja, weil die sind ja zentrale Coins, ne? Die haben ja nichts mit Bitcoin zu tun. Das ist natürlich wirklich reine Spekulation, reine Wette. Wenn jemand wirklich seriös langfristig wie die Wall Street in die Richtung investieren möchte, auch fürs Alter, dann natürlich nur Bitcoin. Und nochmal, Bitcoin wurde ja jetzt geadelt durch die Adaption des Bitcoin-Spot-ETFs. Und wenn selbst dann Larry Fink, der Chef von BlackRock, der vor wenigen Jahren noch gesagt hat, hey, Bitcoin, Finger weg, viel zu spekulativ, wenn der jetzt sagt, Bitcoin ist Teil der Investmentwelt, ist wahrscheinlich sogar ein überlegenes Investment gegenüber anderen Investments, da muss man schon hellhörig werden. Das ist eine Veränderung des Narrativs, das ist ein Paradigmenwechsel. Und das ist jetzt nicht irgendwer, das ist der Chef von BlackRock, genauso Stanley Druckenmiller, einer der erfolgreichsten Hedgefondsmanager der Welt. 30 Jahre, jedes Jahr 30% Überrendite, Outperformance. Und auch er sagt, er ist zwar zu alt dafür, aber Bitcoin ist here to stay. Und deswegen habe ich im Buch ja auch diese empirische Studie aufgezeigt von verschiedenen Banken, die ganz klar gezeigt haben, dass nur 1% Allokation in Bitcoin das Portfolio massiv Volatilität rausnimmt und eine massive Overperformance, also eine Überperformance generiert. Und das spricht alles dafür. Und 1%, sind wir mal ehrlich, Sebastian, wenn 1% dann wirklich auf Null fallen sollte, wenn deine schlimmsten Befürchtungen wahr werden, dann musst du jetzt nicht am Hungertuch nagen und irgendwelche Spendenaufrufe tätigen. Dann tut's weh. Dann war es ein schlechtes Investment, darfst du gerne auch sauer auf mich sein. Aber wenn das passiert, was ich denke, dann sind es life-changing Profits, dann wirst du mir einen Blumenstrauß schicken.
Ja, schauen wir mal. Gut, 20. April steht das sogenannte Halving an. Nicht jeder weiß, was es damit auf sich hat. Ich glaube, da wird die Erzeugungsfähigkeit dann wieder reduziert. Du weißt da besser Bescheid. Was hat es damit genau auf sich?
Ja, Bitcoin ist ja ein deflationäres System und tatsächlich limitiert. Und im mathematischen Code hat Satoshi Nakamoto, der Gründer von Bitcoin, ein Halving implementiert. Das heißt, alle 4 Jahre wird die Belohnung reduziert. Momentan ist es so, alle 10 Minuten wird ein neuer Block in der Bitcoin-Blockchain ans Netzwerk angehängt. Da muss man ein mathematisches Rätsel lösen, mal vereinfacht gesagt. Ich habe es im Buch dezidiert erklärt und auch so erklärt, dass es jeder versteht. Also gerne mal reingucken und reinlesen. Und wer diesen Block findet, bekommt eine Belohnung. Und das sind momentan 6,25 Bitcoin. Ne? Und diese 6,25 Bitcoin haben momentan einen Gegenwert, kann man ja ausrechnen, mal knapp 70.000 Dollar. Das heißt, da wird dann Energie verwendet, um diese Bitcoin zu generieren, zu schürfen. Und es passiert alle 10 Minuten. Pro Tag werden momentan 900 Bitcoin ins Netz neu generiert, neu geschürft. Kleiner Hinweis: Die Wall Street kauft gerade pro Tag 10-mal mehr Bitcoin ein. Und zwar zwischen 10.000 und 15.000 pro Tag. Das heißt, wir haben ein absolutes Unterangebot, eine Übernachfrage bei Bitcoin, weil die Wall Street, also BlackRock und Co., so viel Bitcoin absorbieren. Deswegen haben wir auch diesen starken Preisaufschwung natürlich gesehen, weil Pensionskassen und so weiter jetzt auch erstmalig in Bitcoin investieren können und davon auch Gebrauch machen, was schön ist. Also, aber kommen wir zurück. Und diese Belohnung wird jetzt im Jahr 2024 am 20. April halbiert auf nur noch 450 Bitcoin pro Tag, also 3,125. Und es passiert alle 210.000 Blöcke, also ungefähr alle 4 Jahre ungefähr, wird die Belohnung halbiert. Und der letzte Bitcoin wird geschürft ungefähr im Jahr 2138 und dann sind die knapp 21 Millionen erreicht. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, gerade mal jeder vierte Deutsche kann sich einen ganzen Bitcoin leisten. Wenn morgen alle Millionäre der Welt sagen würden, wir kaufen uns ein Bitcoin, wird es gar nicht funktionieren, weil es gibt 50 Millionen Millionäre, aber nur 21 Millionen Bitcoin. Und Großteil der Bitcoin liegen entweder bei Satoshi Nakamoto auf der Wallet oder bei BlackRock oder bei anderen.
Weil du die Großen ansprichst, die großen ETF-Anbieter, die da natürlich ordentlich Geld in die Hand nehmen, weil sie die Nachfrage natürlich befriedigen wollen. Was macht dich da so sicher, dass die SEC da nicht noch doch mal vielleicht in ein, zwei Jahren wieder einen Rückzieher macht? Ich meine, das gab es auch beim ersten Aktien-ETF, der wurde dann auch wieder zurückgenommen und liquidiert. Warum soll es diesmal
Ja,
nicht
das
wieder
ist
so sein?
durch. Wir dürfen nicht vergessen, die weltgrößten Kapitalsammelstellen haben jetzt unglaublich viel Energie, Zeit und Geld investiert, auch ins Marketing und in die Produkte. Die lassen sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Und glaub mir eins, Geld regiert die Welt. Also wenn Larry Fink bei Gensler oder bei der SEC anruft, dann spurt der. Das war ja auch dieses Hin und Her bei der Einführung des ersten Bitcoin-ETFs. Da bin ich relativ sicher, Bitcoin ist hier, ist jetzt da, um da zu bleiben, ist jetzt implementiert und weitere Märkte werden folgen, weil das so ein unglaublicher Erfolg ist. Bitcoin hat jetzt innerhalb von 3 Monaten mit dem ETF mehr Geld eingesammelt als zum Beispiel das Gold-ETF seit 2004 und so Späße. Ja, also es ist ein unglaublicher Erfolg, wo die Kapitalsammelstellen jetzt einfach Geld drucken und deswegen sich freuen und da auch mit Lobbyarbeit natürlich dagegen kämpfen würden, falls die SEC zurückstecken wollen würde. Aber ganz im Gegenteil, wir sehen schon, dass weitere Kryptowährungen Schlange stehen und auch ein ETF haben wollen. Da bin ich eher skeptischer, aber Bitcoin eben nicht, weil Bitcoin ist halt Bitcoin.
Ja, mit dem Halving wird dann aber auch wieder der Energiebedarf für die Bitcoin-Erzeugung deutlich ansteigen, oder?
Ja, aber ich habe es im Buch ja ganz provokativ aufgenannt, und zwar Bitcoin ist ein grüner Engel und kann das Klima sogar retten, weil Bitcoin ist der Sektor, der am meisten erneuerbare Energien verwendet, nämlich 56%. Und der Bitcoin-Miner hat ja den größten Kostenblock bei den Energiekosten, wie du richtig gesagt hast. Und natürlich hat er dadurch auch das Eigeninteresse, vor allem kostenlose oder günstige Energie zu generieren. Und deswegen sind Bitcoin-Miner immer erpicht, entweder Naturenergien anzuzapfen, die tatsächlich keine Rechnung schicken, wie Geothermie, Wasserfälle, Solar und Wind, oder halt sogar gestrandete Energie zu nutzen. Und das machen sie vermehrt. Aus dem Grund ist Bitcoin gar kein Problem. Also die Frage, die man sich eher stellen muss, wie viel Energie ist mir ein wirklich demokratisches, faires, gerechtes Geldsystem wert? Und da muss ich sagen, da kann von mir aus Bitcoin nicht nur so viel Energie verbrauchen wie Dänemark, sondern von mir aus sogar wie Deutschland.
Okay, 56% erneuerbare Energien heißt aber im Umkehrschluss auch 44% noch fossile Energien. Und wenn der Energiebedarf steigt, steigt natürlich auch der Verbrauch an fossilen Energien und CO2-Ausstoß steigt auch, oder?
Ja, genau, aber das Fiat-Geldsystem weltweit verbraucht natürlich ein Zigfaches von dem, was das Bitcoin-Netzwerk verbraucht, weil jedes Land hat eigene Banken, hat eigenes Papiergeld, muss die in die Automaten bringen, in die Banken bringen und die Banken brauchen auch Licht und Strom. Deswegen, ja, und fossile Energieträger, also ich bin jetzt nicht so skeptisch, dass CO2 so schlimm ist für die Menschheit wie jetzt vielleicht andere. Auch das ist für mich ein kleiner Kult. Aber ich habe im Bio-LK damals gelernt, CO2 ist gut für das Pflanzenwachstum. Ich habe da kein Problem damit. Ich glaube eher, dass man im Kapitalismus Möglichkeiten finden wird, die Umwelt weniger zu verschmutzen. Und ich glaube eher, das Fiat-Geldsystem bringt dazu eigentlich die Menschen, dass wir Erdbeeren aus Afrika holen und Plastik aus China? Ich glaube, die Verschmutzung der Weltmeere, die Verschmutzung der Natur ist viel schlimmer als jetzt irgendwas anderes. Da sollte man ansetzen. Ich habe in anderen Ländern oder an anderen Kontinenten habe ich Flüsse gesehen, die waren voll mit Müll und Plastikmüll. Das finde ich schon heftiger. Und trinken müssen wir alle. Und die Flüsse sind auch sozusagen die Verkehrswege, aber auch die Lebensadern von ganzen Kontinenten.
In welchen Ländern sitzen da im Moment die größten Mining-Gesellschaften? China dürfte da auf jeden Fall mit dabei sein. Ich glaube, Island habe ich auch mal was gehört. Nee.
Nee, China nicht. China hat ja ein Minerverbot implementiert, deswegen die sind abgezogen. Die USA ist gerade sehr ja, fortschrittlich, weil die USA haben den Nutzen und den Vorteil natürlich von Bitcoin erkannt, haben dementsprechend die Regularien angepasst, weil sie erkannt haben, die Nation, die wahrscheinlich als erstes Bitcoin umwarnt oder umgarnt oder umarmt, wird wahrscheinlich auch in Zukunft die Weltreservewährung stellen. Und deswegen wird es mich nicht überraschen, wenn die USA irgendwann rauskommt und sagt, übrigens, wir haben auch noch ein paar Bitcoin, genauso wie zum Beispiel El Salvador. Ne?
Ja gut, El Salvador, da hört man auch so, aber doch den einen oder anderen genervten Händler, der da auch schon vom Bitcoin wieder abgekommen ist und da auch sein Schild aufstellt und sagt, nee, hier ist nicht mit Bitcoin bezahlen erwünscht.
Also gut, ich sehe anderes, höre anderes, aber das ist ja das Großartige an einem freien System. Man kann entscheiden. Der Euro ist ein Zwangssystem. Du musst einen Euro verwenden. Aber wenn du einen Wettbewerb der Währungen siehst, kannst du entscheiden, was ist das bessere Geldsystem? Ist es Gold? Ist es Geld? Ist es Euro, Dollar, Franken oder ist es eben Bitcoin? Und El Salvador hat einen unglaublichen Aufschwung erlebt. Tourismus brummt. Es entsteht eine eigene Bitcoin-Community. Es entstehen neue Sektoren, neue Branchen. Menschen gehen dorthin. Also ich habe es auch gesehen. El Salvador kauft ja auch selber als Staat Bitcoin, hat jetzt sein Investment mehr als verdoppelt. Dem Land geht so gut wie schon lange nicht mehr. Die Menschen feiern den Präsidenten Bukele ziemlich hart ab, weil sie sagen, er hat dem Land Prosperität gegeben und die nächsten Jahre werden es zeigen. Also ich bin da eher positiv gestimmt. Hatte ja im letzten Buch schon geschrieben, dass das Land, das Bitcoin adaptiert oder auch in die Reservewährung aufnimmt, auf jeden Fall mit von dabei sein wird und das bestätigt sich bisher.
Es gab ja noch ein Land, Zentralafrikanische Republik, die haben es aber, glaube ich, jetzt wieder rückgängig gemacht. Die haben wieder das offizielle Zahlungsmittel zurückgenommen vom Bitcoin, weil sie gesagt haben, nee, das funktioniert nicht bei uns, ne?
Darüber kann ich jetzt nicht sagen, darüber habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ich weiß, dass andere Länder dabei sind, Bitcoin ebenfalls aufzunehmen. Bhutan zum Beispiel, der Staatsfonds, der meint sogar, und so wie man weiß, Javier Milei aus Argentinien ist auch ein großer Freund von Bitcoin. Ebenfalls Trump hat sich positiv geäußert und die Biden-Administration war ja auch positiv. Die Regularien haben ja gezeigt, dass Bitcoin aufgenommen wird als technologische Innovation, dass man auch die Blockchain- und Bitcoin-Branche anziehen möchte in den USA, um einfach Wettbewerbsvorteile zu haben gegenüber anderen Ländern.
Wie hoch ist da im Moment der Produktionspreis für den Bitcoin? Kann man das so seriöse Schätzungen gibt es da oder ist
Es
das
gibt
zu
unterschiedliche Unternehmen. Wir haben
detailliert?
ja in meinem Investmentbrief Friedrich.Report haben wir auch verschiedene Bitcoin-Miner analysiert und auch empfohlen. Die haben sich verdoppelt, verdreifacht seit Januar, muss man sich mal überlegen. Und es kommt darauf an, welche Energiequelle die natürlich verwenden. Wenn die Geothermie verwenden oder Wasserkraft verwenden oder Solarenergie verwenden, was viele machen, oder auch Fracking-Gas, also dass sie praktisch das abgefackelte Methangas verwenden für die Generierung von Bitcoin, dann sind die Kosten relativ gering. Also wir haben Miner, die kosten den kostet die Produktion eines Bitcoin 3.000, 4.000 $. Natürlich eine unglaubliche Gewinnmarge. Und es gibt andere, da kostet es eher zwischen 10.000 und $15.000. Aber alle natürlich mit fetten Gewinnmargen immer noch. Und dahingehend auf jeden Fall Bitcoin-Miner sind auch spannende Aktien, wie ich finde.
Welche Coins gehören dann neben dem Bitcoin für dich noch ins Portfolio? Weil wir vorhin ja auch über die Meme-Coins kurz gesprochen hatten. Die auf jeden Fall nicht.
Also ich sag, Bitcoin ist, wenn man seriös im Kryptobereich eine Allokation haben möchte, dann ist es Bitcoin. Wer ein bisschen zocken will, kann vielleicht 1, 2% investieren in irgendwelche Coins. Die sind aber alle zentralistisch. Also Bitcoin ist der einzige dezentrale Coin. Was heißt zentrale Coins? Hinter denen stecken Unternehmen, Privatpersonen oder Stiftungen. Das heißt, da kann schnell mal ein Fehler passieren, kann man schnell mal gescammt werden. Aber natürlich die großen Ethereum, Solana, Injective, Wu und so weiter, kann man machen, aber halt immer mit dem Wissen, es kann auch natürlich nach hinten losgehen.
Ja, kann auch ein bisschen nach hinten losgehen, haben wir ja gesehen. Bärenmarkt 2022, 21 hast du Kursziel 100.000 Euro ausgerufen. Gut, dann ging es
Mach ich
erstmal wieder
immer
und, oh, unter 20. Da hast du letztes Jahr auch schon gesagt, Ende des Jahres. Das heißt dann dieses Jahr auf jeden Fall. Ich meine, bisschen ketzerisch muss ich jetzt am Schluss nochmal sein, weil da gibt es natürlich auch einige Kritiker, die sagen, okay, der Herr Friedrich, der lebt natürlich von seinen Crash-Prognosen und will da sein
Buch. Nee, tue ich nicht, tue ich schon lange nicht mehr. Also, ja, nee, also ich bin ja immer offen für konstruktive Kritik und natürlich liegt man auch mal falsch, aber generell habe ich mit meinen Prognosen mehr richtig gelegen als falsch gelegen. Natürlich wird dann Cherrypicking betrieben, es werden nur die Prognosen herausgenommen, wo ich falsch lag und dazu stehe ich natürlich auch, weil es ja immer, Sebastian, Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Ich versuche mir ja ein Gesamtbild zu verschaffen und wenn ich sage, okay, ich glaube, zu 60, 70% wird das und das passieren, dann bin ich auch mutig genug rauszugehen. Ich bin halt kein Politiker, der um den Hals einen Preis blubbert, sondern ich bin auch mutig genug, mal eine Stellung zu beziehen und da stehe ich auch dazu. Und wenn ich falsch liege, stehe ich auch dazu. Das ist völlig menschlich normal. Also Irren ist menschlich, aber ich meine, es werden ja immer nicht die Sachen erwähnt, wo ich richtig lag. Uran zum Beispiel habe ich 2021 im Buch empfohlen, eine Renaissance der Atomkraft. Da hat das Handelsblatt mich ausgelacht. Jetzt sehen wir auf oder die Rückkehr der Inflation habe ich auch im Buch prognostiziert. Da hat der Fratscher mich noch ausgelacht, ja und so weiter. Ist beides passiert. Wird niemals erwähnt. Ne? Immer nur die Sachen, wo ich dann nicht richtig lag, aber völlig okay. Sag mal so, die Kunden in der Honorarberatung, die wissen ein Liedchen davon zu singen, weil sie finanzielle Autarkie erreichen, beziehungsweise diejenigen, die mir folgen über den Investmentbrief friedrich.report oder halt über die Buchempfehlungen. Ich habe ein Video gemacht zu meinem letzten Buch zu allen Empfehlungen. Damals waren es 58% Performance, jetzt sind wir eher bei 100%, weil Bitcoin weiter gestiegen ist und auch Ölaktien angestoßen sind. Also dahingehend bin ich entspannt, aber Bitcoin wird sechsstellig werden. Die Frage ist nicht ob, sondern lediglich wann. Ich denke mal, wir werden jetzt über den Sommer nochmal eine kleine Korrekturphase sehen, eine Konsolidierung, Ende des Jahres wieder ansteigen, aber so Ende 25, Anfang 26 ist mein Ziel zwischen 160 und 210.000 Dollar.
Klare Kante, wie immer, wie gewohnt, Marc Friedrich. Für die einen ist es die größte Revolution aller Zeiten, für die anderen eine gigantische Luftnummer. Bleibt auf jeden Fall spannend, wie es da in den nächsten Jahren weitergeht. Würde mich freuen, wenn wir da nochmal nachlegen, auch im Laufe des Jahres, uns das nochmal anschauen, ob es da vielleicht zum Crash oder zu neuen Höchstständen gekommen ist, die 100.000 eben geknackt wurde. Marc, ich wünsche dir alles Gute für dein neues Buch weiterhin, auch für dein Geschäft. Du bist ja sehr umtriebig und vielen Dank, dass du sportlich nimmst. Danke für das Augenzwinkern auch.
Immer, immer gerne. Wie gesagt, Diskurs, das ist wichtig, weil das fehlt ja in unserer Gesellschaft. Daran krankt es ja, dass man auch miteinander streiten kann, sich trotzdem sympathisch findet und respektiert. Und ich komme gerne wieder, lass mich dann auch meinen Aussagen natürlich messen und freue mich immer über herausfordernde, konstruktive Kritik und Gespräche mit dir, Sebastian. Hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe natürlich auch großer Mehrwert für die Zuschauer.
Hoffe ich auf. Vielen Dank und natürlich kräftig liken, weiterleiten, Kanal abonnieren. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuschauer, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.
Ciao. Ja, wie ist eure Meinung zu dem Thema? Glaubt ihr an Bitcoin? Seid ihr investiert? Glaubt ihr auch an die 100.000 Dollar Marke, dass die bald gerissen wird? Oder sagt ihr, nee, das ist mir zu heiß oder ich sehe das wirklich als gigantische Blase an, die jederzeit platzen kann? Schreibt uns gerne eure Meinung. Wir sind gespannt darauf. Direkt unten in der Kommentarfunktion oder als Mail an redaktion@bialo.de. Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Ein neues Video gibt es auch von meinem Kollegen Louis. Ein Erklärvideo zum Thema, wer ist der beste Neo-Broker? Haben wir uns angeschaut im Test. Schaut einfach mal rein. Vielleicht ist was für euch dabei und ich würde mich freuen, wenn ihr auch nächste Woche hier wieder dabei seid bei Finanzexperten im Interview. Bis dahin macht's gut und hoffentlich bis zum nächsten Mal.